Einreisestopps für Menschen muslimischen Glaubens, eine Mauer nach Mexiko, Ausweisung von Migrantinnen und Migranten. Heute wollen wir über die prekäre Lage von Minderheiten und Migrantinnen in den USA sprechen, den Blick aber auch auf Initiativen richten, die sich gegen Repression und Rassismus wenden und Konzepte ausloten, wie Kommunen Vielfalt leben können. Im Studio begrüße ich jetzt Albert Scher, Professor und Direktor des Instituts für Soziologie hier an der PH. Albert Scher ist nicht nur wissenschaftlich tätig, er engagiert sich auch gesellschaftspolitisch, zum Beispiel als Mitglied im Rat für Migration oder als Vorstandsmitglied im Komitee für Grundrechte und Demokratie. Guten Morgen, Herr Scher. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe es gerade schon angesprochen, die prekäre Lage von Minderheiten und Migrantinnen in den USA. Welche Verschärfungen müssen denn jetzt Migrantinnen und Minderheiten durch die Wahl von Präsident Trump ins Auge fassen? Mhm. Auf was müssen Sie sich einstellen?
Also man muss zum Verständnis der Situation erstmal sagen, es gibt in den USA ca. 11 Millionen Menschen, die als sogenannte Illegale oder Undokumentierte dort leben. Das heißt, irgendwann eingereist sind, aber keinen legalen Aufenthaltsstatus haben.
Das kann schon sehr lang her sein, diese Einreise, ne?
Ja, das kann lange her sein. Und schon in der zweiten Ära der Obama-Administration hat sich der Druck auf die sogenannten Illegalen oder Undokumentierten erheblich verschärft. Bereits unter Obama wurden 2 Millionen abgeschoben. Was Trump jetzt macht, ist diese Politik, quasi die Akzeptanz von Undokumentierten zu reduzieren, zu verschärfen. Das ist erstmal zum großen Teil auch Rhetorik. Also wenn man über diese Mauer redet, den Grenzzaun zu Mexiko gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, der massiv ausgebaut ist. Ob das aus dem Mauer zum Zaun jetzt eine Mauer wird, ändert das auch nichts Substanzielles mehr. Und Trump versucht aber sozusagen den Druck zu erhöhen, und das hat was mit den kommunalen Strukturen zu tun. Es war eine seiner zentralen Ankündigungen, dass er Kommunen, die sowas wie Unterstützungsleistungen erbringen für Undokumentierte, denen die Unterstützung entziehen will. Das war ein ganz zentrales Wahlkampfversprechen, das wie viele andere seiner Wahlkampfversprechen inzwischen auf dem gerichtlichen Weg gescheitert ist.
Und was gibt es denn da für Hintergründe? Also es war ja jahrzehntelang so, soweit ich informiert bin, dass man in die USA einreisen konnte, sich dort irgendwie einen Job, wenn man einen gefunden hat, suchen konnte, sich sozusagen eingliedern in der Realität, eingliedern konnte, und irgendwann wurde man dann auch anerkannt und bekam einen Aufenthaltsstatus. Wieso wird es denn jetzt so drastisch verändert?
Ja, also so einfach ist es, glaube ich, nicht. Also man muss erst mal sehen, die USA haben nicht den, die Bedeutung eines legalen Aufenthaltstitels ist in den USA viel geringer als hierzulande. Also wenn man seit vielen Jahren von 11 Millionen undokumentierten, illegalen spricht, dann heißt das erstmal, man kann in den USA, in Kanada übrigens auch, relativ gut über die Runden kommen ohne einen legalen Aufenthaltstitel, wenn man Arbeit hat, weil es sowas gibt wie Sektoren des Arbeitsmarkts, weil McDonald's in den Südstaaten ist dafür bekannt, in denen man eben arbeitet ohne Papiere. Das wissen zwar alle, aber es stört keinen.
Pfefferminzfarmen zum Beispiel in Oregon.
Ja, oder in der landwirtschaftlichen Industrie immer schon. Hinzu kommt sozusagen, dass das ganze Meldewesen und Meldesystem in den USA anders funktioniert. Das heißt, ein Vermieter ist nicht verpflichtet, irgendeiner Behörde zu melden, dass er mir seine Wohnung vermietet hat, sodass ich eigentlich relativ gut undokumentiert leben kann, solange ich Arbeit habe und keine sozialen Leistungen in Anspruch nehmen kann. Das heißt, die USA haben sich über viele, viele Jahre eingerichtet auf die Tatsache, es gibt Menschen, die sind undokumentiert im Land, und solange sie keine Straftaten begehen, stört es auch niemanden groß. Hinzu kommt auch nochmal was anderes, was man wissen muss. Es ist, wenn man erstmal in den USA ist, anders als in Deutschland, kaum noch möglich, einen Asylantrag zu stellen. Das heißt, viele, die bei uns als Asylsuchende leben oder dann als Geduldete leben, die fallen in den USA sehr schnell in diesen Status des undokumentierten Existenz und werden dort mehr oder weniger toleriert. Dass sich das jetzt die Stimmungslage ändert und die Atmosphäre ändert, hat zweifellos halt was zu tun mit der Gesamtatmosphäre gesellschaftlicher Art, die nationalistischer wird und sehr viel stärker versucht zu sagen, dass die Interessen der eigentlichen, Anführungszeichen, Amerikaner ins Zentrum der politischen Agenda gestellt werden sollen.
Wobei ja viele gerade aus den südlichen Staaten oder auch aus den westlichen Staaten sagen, ohne jetzt zum Beispiel die vielen mexikanischen Zuwanderinnen und Zuwanderer, würde die Wirtschaft eigentlich zusammenkrachen, ja?
Ja, klar. Ne, aber das sind nochmal zwei Seiten zusammen, sowas wie eine ökonomische Rationalität und eine interessengeleitete und auch zum Teil sehr stark ideologisch geformte Politik sind da zwei Seiten. Und es ist ja nun nicht einfach so, dass sowas wie die politische Agenda schlicht den wirtschaftlichen Interessen bestimmter Landwirtschaftsunternehmen erfolgt.
Und das führt natürlich zu der Frage der Ungleichheiten insgesamt als strukturelles Problem, weil ich würde es jetzt gern mal noch erweitern. Also es sind ja nicht nur, sagen wir mal, die Leute, die jetzt sozusagen illegal in den USA leben, sondern wenn man jetzt an andere denkt, wie zum Beispiel die schwarze Bevölkerung, ja, die das sind ja Leute, von denen man nicht sagen kann, ihr gehört hier nicht her, ja, die leben ja länger hier als viele Weiße, die ja, gut, in den USA leben. Und auch da sieht man ja, dass sich eigentlich da eine Ungleichheit entwickelt, die auch in der Frage, wie zum Beispiel die Polizei übergreift und so weiter und so fort.
Ja. Aber auch das ist ja überhaupt kein neues Phänomen. Die USA ist ein sehr viel rassistischeres Land, als man das sich vielleicht aus einer deutschen Perspektive überhaupt nur vorstellen kann. Und zwar rassistisch, nicht nur in dem Sinne von Polizeiübergriffen, die übrigens schon in den 60er Jahren ein zentraler Gegenstand der Black Panther als Gegenbewegung waren. Also es geht nicht nur um so einen manifesten, direkten Rassismus, nicht zuletzt der Polizei, sondern um eine ganz starke Verschränkung von Hautfarbe und sozialem Status. Und das große Problem in den USA sind die Ghettos in einigen Großstädten, Washington zum Beispiel, und die massive Armut von Teilen der schwarzen Bevölkerung in Südstaaten der USA. Das heißt, die Hautfarbe ist sehr, sehr eng mit dem sozialen Status gekoppelt. Und die aus der gewöhnlichen Struktur rausfallen, also keine regelmäßige Erwerbsarbeit haben, dann auch zur Kleinkriminalität tendieren, das sind in den USA eben deutlich überproportional die Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und das ist die lange Kontinuität zu einer sozialen und rassistischen Spaltung der USA, die eben massiv ausgeprägt ist und die sich halt auch in den einzelnen Städten und Regionen sehr unterschiedlich darstellt. Also wer jemals die USA bereist, sollte sich mal Louisiana oder Mississippi State im Vergleich zu New York City oder Seattle anschauen. Das sind völlig unterschiedliche Welten, wo die Vorstellung, das ist eine Gesellschaft, eigentlich nicht mehr so richtig gut hinhaut.
Jetzt könnte man ja ganz naiv hier von außen betrachtet denken, die hatten jetzt über zwei Amtsperioden hinweg einen schwarzen Präsidenten, der natürlich versucht hat, auch gegen diesen Rassismus was zu tun. Gut, der kann nicht durchgreifen, wie er möchte. Aber wie kommt es denn jetzt, dass dieser Rassismus so offen auch wieder durchbricht und diese Trump-Wählerinnen sich so offen dazu bekennen?
Naja, man muss sich auch mal klar machen, also ob Obama ein schwarzer Präsident war, ist in den USA ja erstmal sehr stark umstritten. Es gibt hier klare auch wissenschaftliche Texte, die tatsächlich mit der Frage arbeiten, ist Obama black? Weil Schwarzsein in den USA heißt, zu denjenigen gehören, deren Vorfahren als Sklaven in die USA gekommen sind, was auf Obama nicht zutrifft. Das Zweite ist, dass Obama natürlich auch Repräsentant ist einer bestimmten intellektuellen und politischen Elite in Washington, die mit dem, was die Menschen in Florida, Alabama, Mississippi oder Texas denken, vergleichsweise wenig zu tun hat. So dass man natürlich sagen kann, auf einer bestimmten Ebene von Kultur und Repräsentation hat Obama vieles dafür getan, um sozusagen die Repräsentanz von Schwarzen zu stärken, sozusagen. Aber das hat natürlich nicht dazu geführt, dass die rassistischen Denkmuster, die in den USA tief verwurzelt sind, auf einmal verschwunden wären. Und es ist ja auch nicht in den USA auch nicht so, dass der Präsident den Leuten vorschreibt, was sie zu denken und zu empfinden haben.
Jetzt gab es ja am 1. Mai in Los Angeles eine große Kundgebung, unter anderem haben da sich ganz viele Menschen gegen Rassismus gewandt und gegen Trumps Klima- und Immigrationspolitik. Und unter anderem hat der Sprecher des kalifornischen Senats zu den Demonstranten gesagt, das ist der Kevin DeLeon, ich zitiere, in diesem wunderbaren Bundesstaat feiern wir Vielfalt, denn darum geht es in Amerika, das ist unser Fundament. Menschen jeder Farbe, Religion, jeder Meinung machen unser Land great. In Kalifornien respektieren wir Vielfalt, wir bilden keine Mauer dagegen und wir wollen nicht Grenzen bauen. Meine Frage an Sie jetzt, Herr Scher, wie ist diese Funktion einzuschätzen von diesen Bundesstaaten? Gibt es da sozusagen eine Gegenbewegung gegen das, was Trump möchte? Sie haben eben schon angesprochen, der will eigentlich gern durchgreifen, den Bundesstaaten eine Eigenständigkeit verbieten. Wie sehen Sie die Funktion der Bundesstaaten?
Also ich glaube, die Funktion der Bundesstaaten ist relativ unterschiedlich, weil die Affinität der einzelnen Bundesstaaten zu Trumps Politik halt, das haben ja die Wahlanalysen gezeigt, sehr, sehr heterogen ist. Es sind ja sozusagen die Staaten der Ostküste, zum Teil Kalifornien und die Westküste, die die gegen Trump gestimmt haben, während die Flächenstaaten in der Mitte und im Süden für Trump gestimmt haben. Entsprechend spiegelt sich halt auf der Ebene der Bundesstaaten mehr oder weniger Sympathie oder Distanz zur Trump-Politik, was sehr viel auch zu tun hat mit der Sozialstruktur und der Bildungsstruktur der einzelnen Bundesstaaten. Die bedeutsamere Ebene ist die kommunale Ebene, weil die Form der Widerständigkeit gegen eine nationalstaatliche Politik, die jetzt gegen Immigration vorgeht, wesentlich in der Tradition ist, die auf der kommunalen Ebene getragen wird.
Können Sie mal da ein paar Beispiele
nennen? Ja, also ich sag mal, ein Konzept, mit dem ich mich näher beschäftigt habe, das sehr zentral ist, ist das Konzept der sogenannten Sanctuary Cities, also der Deutsch sage ich dann immer der Zufluchtsstädte, die sehr deklarativ sagen, für unser Zusammenleben in der Stadt ist es nicht entscheidend, wo jemand herkommt oder was für einen Aufenthaltstitel er hat. Unser Selbstverständnis und unsere Aufgabe als Kommune ist es, das konfliktfreie Zusammenleben und die Sicherheit aller Menschen zu gewährleisten, die in der Stadt wohnen. Und das Interessante daran ist, dass diese Sanctuary Cities, und das sind im Prinzip alle US-amerikanischen und kanadischen Großstädte inzwischen sagen, dann sowohl die Kooperation mit nationalen, also mit der ICE, der nationalen Kontroll- und Abschiebebehörde, Immigration Control, weiß gar nicht, wie es richtig heißt gerade, verweigern, also Datenaustausch verweigern und systematisch sagen, wir kooperieren nicht mit den Bundesbehörden, die Stadtbewohner versuchen, dingfest zu machen und gegebenenfalls aus unserer Stadt abzuschieben. Interessant dabei ist weil auch, dass auch die lokalen Polizeibehörden an dem Punkt widerständig sind gegen die nationale Politik. Es gibt eine Erklärung der Polizeipräsidenten aller US-amerikanischen Großstädte, die sich sehr klar für die Akzeptanz aller Mitbürger positioniert und sagt, wir können unsere Aufgabe, nämlich den Schutz vor Kriminalität, nur dann ordentlich machen, wenn wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben zu allen Bürgern in der Stadt, unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel. Und das ist der Punkt, wo die kommunale Ebene, glaube ich, die entscheidende Ebene ist, weil dort die Idee ist, in Städten wie San Francisco, New York, Seattle oder was auch immer zu sagen, die tatsächliche Wirklichkeit des Zusammenlebens in der Stadt muss gewährleistet werden und die Unterscheidung nach Aufenthaltsstatus oder gar nach rassistischen Kriterien ist für ein friedliches und konstruktives Zusammenleben auf der kommunalen Ebene dysfunktional. Von daher sehe ich da eher den Konflikt zwischen der Bundesebene und der kommunalen Ebene, weniger zwischen den Bundesstaaten.
Und wie weit wird das mitgetragen von den Menschen, die in diesen Städten leben?
Ja, doch, in einem erheblichen Umfang. Es gab ja auch in vielen Städten, also Madison, wenn Sie Madison nehmen, Partnerstadt von Freiburg, die auch eine Sanctuary City ist, auch eine ganz explizite Protestbewegung gegen die Trump-Politik. Also die waren auch von der Ankündigung Trumps betroffen. Wir entziehen euch die Bundesunterstützung, wenn ihr weiter an dieser Idee festhält. Madison war eine der Städte, die explizit gesagt hat, gleichwohl halten wir daran fest, weil wir als Kommunen das Zusammenlegen aller Bürger oder aller Bewohnerinnen der Stadt organisieren müssen.
Und gibt es da auch spezielle Aktivitäten oder Initiativen?
Ja klar,
auch nochmal ein, zwei Beispiele.
Ja, also das ist ein ganzes Paket von Initiativen, was eine beeindruckende Logik ist. Es gibt in den USA diese Idee Don't Ask, Don't Tell, was so viel heißt, wer keine falschen Fragen kriegt keine falschen Antworten. Das heißt, man weist zum Beispiel kommunale Mitarbeiterinnen an, in bestimmten Kontaktstrukturen nicht nach den Aufenthaltstiteln zu fragen. Oder eine Stadt wie New York City hat es so gemacht, die haben einen eigenen quasi Stadtausweis erstellt, der in Behördenkontakten als Ersatzdokument funktioniert, um zu sagen, da wo es nötig ist, sei es in der Bibliothek oder sonst irgendwo, dass jemand seine Identität offenbar kriegt, eine Identität, die abgekoppelt ist von seinem staatlichen Aufenthaltstitel. Das sind solche Maßnahmen, die geschehen.
Könnten wir denn da, wenn man jetzt mal von den USA wegguckt, also das sind ja so Sachen, die erfährt man so aus den üblichen Schlagzeilen der Presse nicht, die Sie jetzt gerade erzählt haben, aber könnten denn da Kommunen hier bei uns vor Ort was lernen draus?
Also es gibt inzwischen in Deutschland eine ganze Reihe von kommunalen Initiativen, in Freiburg übrigens auch, aber auch in Berlin, in Hamburg, in Augsburg, fällt mir das gerade ein, die versuchen dieses Konzept der Zufluchtsstadt zu adaptieren, und entsprechende Prozesse voranzutreiben, was nicht ganz so einfach ist, weil die gesamten rechtlichen Rahmenbedingungen andere sind. Also die Autonomie, die Entscheidungsmacht von Kommunen ist in den USA wesentlich größer als in Deutschland. Aber selbst zum Beispiel das baden-württembergische Kommunalrecht sagt ja, die Kommune ist dem Wohlergehen aller Bewohnerinnen verantwortlich, und zwar aller Bewohnerinnen. Also bietet auch Ansatzpunkte zu sagen, es ist eben nicht nur Job einer kommunalen Administration für die deutschen Staatsbürger und nur die Aufenthaltslegalen zu sorgen, sondern für alle, die hier wohnen. Es gibt lokale Initiativen. Das Entscheidende ist an dem Punkt, und das ist die Stärke der US-amerikanischen Konzepte, quasi zwischen Basisgruppen, Flüchtlingsinitiativen, Selbstorganisationen von Undokumentierten und der kommunalen Ebene ein Bündnis herzustellen. Und das ist die Schwierigkeit, die sich in Deutschland im Augenblick stellt, die Bereitschaft einer Kommune wie Freiburg zu sagen, ja, wir machen uns dieses Konzept der Sanctuary City auch zu eigen, ist noch nicht wirklich groß. Mhm. Und daran wird aber gearbeitet. Es gibt auch übrigens andere europäische Städte, Barcelona zum Beispiel oder Nottingham in England, die genau dieses US-amerikanische Konzept versuchen, sich zu eigen zu machen.
Fällt mir jetzt ein, dass eigentlich das alte DGB-Haus zum Beispiel mal als so ein Fluchtzufluchtsort in Freiburg diskutiert wurde. Mhm. Und aber letztendlich hat man es nicht bekommen.
Das war damals also der Punkt, dass der DGB nicht bereit war, in entsprechende Verhandlungen konstruktiv genug einzutreten, um dieses DGB-Haus für ein Zentrum für quasi flüchtlingssolidarische Initiativen umbauen zu lassen. Das sage ich weniger an der Kommune, sondern mehr am DGB.
Gut, also vielleicht zum Abschluss noch, wenn jetzt Menschen uns zugehört haben und gesagt haben, ah, das würde mich eigentlich interessieren, in so einer Art und Weise sowas mit aufzubauen. Was würden Sie empfehlen? Wo könnte man sich hier in Freiburg engagieren?
Naja, in Freiburg ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Kommunikation, dieser Prozesse, das Rasthaus, die Rasthausinitiativen. Wenn man mehr erfahren will, kann man auf einschlägige Homepages gehen, zum Beispiel man googelt Freiburger Forum, dort findet man das so ein Informationsnetzwerk, und es gibt auch ein 14-tägiges Treffen einer Gruppe, die sich genau um dieses Sanctuary City Konzept kümmert, zum Beispiel heute Abend 19 Uhr im Rasthaus. Das heißt, übers Internet sozusagen, aber auch direkt ist es in Freiburg jedenfalls kein Problem, Anschluss zu finden, wenn man sich in dem Bereich engagieren will.
Ja, dann danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier waren.
Gerne.